Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Warum ist das deutsche Rodelteam so stark?
Soll die Bundesliga künftig in Playoffs entschieden werden?
Und was muss man zum Super Bowl 56 alles wissen?
Die Fragen des Tages beantworten wir euch selbstverständlich und herzlich gerne und sagen guten Morgen zu Stand jetzt, unterstützt vom Sportinformationsdienst SID. Mein Name ist Andreas Wurm.
Und ich bin Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Mein Opa hatte früher schon immer Kopfschütteln bei Olympischen Sommerspielen gesagt, Reiten und Schießen, das können sie, die Deutschen. Im Winter können sie aber auch etwas ganz Unmilitaristisches, oder? So, auch reine Kindervergnügen sind da auch so deutsche.
Ja, genau, ein unschuldiges Rodeln. Auf das Rennrodelteam ist auch in Peking mal wieder Verlass. Gold im Einzel, im Doppelsitzer und gestern dann auch noch Team Gold, also im Teamwettbewerb. Johannes Ludwig, Nathalie Geisenberger und die Doppelsitzer Tobias Wendel und Tobias Arndt setzen das i-Tüpfelchen auf diesen jetzt ja sowieso vorher schon großartigen Auftritt bei diesen Winterspielen.
Ja, makellose Goldbilanz, eine wirklich beachtliche Leistung und die hat ein paar Gründe, also mehrere Gründe. Nervenstärke ist einer, in Drucksituationen, da können die deutschen Rodlerinnen und Rodler einfach liefern und das Team, das ist auch verdammt breit, also in der Spitze breit. Wenn Felix Loch zum Beispiel die Medaillen verpasst, ist eben Ludwig zur Stelle oder wenn Julia Taubitz stürzt, dann fängt das nicht nur Geisenberger auf, sondern da ist ja dann auch noch die Newcomerin Anna Bärreiter, auch die hat eine Medaille geholt und das liegt auch insgesamt an diesen optimalen Voraussetzungen, die gerade der Rodelsport in Deutschland einfach hat. Da kann kein anderes Land wirklich mithalten mit den Bedingungen in Deutschland.
Ja, und da muss man sicher dann auch das staatlich geförderte Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten FES nennen. Die schaffen es halt eben auch immer wieder optimale Renngeräte zu entwickeln.
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Seit Jahrzehnten eigentlich schon wirklich eine absolute Bank. Und dazu kommen allgemein diese herausragenden finanziellen Rahmenbedingungen, die natürlich das Rodeln gerade bei uns genießt. Da gibt's Sponsorings mit namhaften Marken, die garantieren dann natürlich auch, dass der Verband richtig viele und ausreichende Mittel hat. Und viele Aktive sind ja dann auch noch in der Sportfördergruppe der Bundeswehr einfach gut abgesichert. Die können sich dann einfach auch auf ihren Sport dann konzentrieren. Und man muss auch sagen, trotz der Hochwasserkatastrophe, die ja die Bahn am Königssee zerstört hat. Deutschland verfügt noch über 3 weitere Eiskanäle. Auch das ist weltweit einmalig und garantiert selbstverständlich exzellente Trainingsbedingungen. Und das hat natürlich dann auch wieder entsprechende Auswirkungen auf den Nachwuchs.
Ja, na klar. Und wenn man sich dann diese Medaillenausbeute anguckt, ist es natürlich auch ein flammendes Plädoyer für den keineswegs bisher gesicherten Wiederaufbau der Bahn am Königssee. Und auf dieser Bahn haben zum Beispiel Geisenberger, Bereiter und auch die Tobis einstmals das Rodeln gelernt. Also eine Bahn mit Tradition und ich würde mich freuen, wenn die wieder aufgebaut wird.
Stand jetzt
aktuell.
Playoffs gegen die Langeweile an der Spitze der Fußball-Bundesliga. Die Bayern können sich diese Neuerung in der Bundesliga durchaus vorstellen. Zumindest klingt es interessant, haben sie gesagt. Aber die anderen Clubs, die finden es gar nicht so gut. Und auch die Fans sind von dieser Idee alles andere als begeistert. Es klingt erstmal komisch, denn eigentlich sollten ja gerade die Bayern gar kein Interesse haben, diese Langeweile im Titelkampf zu beenden.
Nee, stimmt, auf den ersten Blick eigentlich nicht, aber die Bayern sind natürlich clever, die wissen auch, Langeweile auf Dauer, das ist jetzt auch ziemlich schlecht fürs eigene Geschäft und daher denken sie offenbar tatsächlich darüber nach, diesen Kulturbruch dann vielleicht doch mal mit anzugehen. Kulturbruch, so hatte es ja Ex-DFL-Boss Christian Seifert mal genannt, als diese Idee mit Bundesliga in Playoffs zu entscheiden schon vor ein paar Jahren mal auftauchte. Also Kulturbruch, weil die Bundesliga eben was völlig anderes ist in den letzten 60 Jahren. Aber Nachfolgerin Donata Hopfen, die scheint da aufgeschlossener zu sein, das alles mal aufzubrechen.
Ja, aber warum will außer den Bayern das offensichtlich keiner? Wäre doch die Chance, dass mal jemand anderer Meister werden würde und würde doch letztlich auch Chancen für kleinere Teams natürlich dann erhöhen.
Ja, also bei dieser Ablehnung, da muss man ein bisschen differenzieren. Gucken wir mal auf die Gründe, die die anderen Vereine anführen. Also Leverkusen, Frankfurt, Union, Bielefeld, Bochum, Fürth und Hertha, die können allesamt dieser Idee nicht viel abgewinnen. Und das machen sie in einer Kicker-Umfrage deutlich. In Bielefeld zum Beispiel, da schätzt man den, Zitat, traditionsreichen klassischen Bundesliga-Wettbewerb. Und Union-Präsident Zingler, der hält Playoffs für nicht zielführend und fürchtet, dass der Sport dadurch kaputt gemacht würde, weil man den, Zitat, wichtigsten Fans, also den Stadionbesuchern, die dürfte man nicht mit TikTokern gleichstellen, sagt er. Und alle sagen, dass man einfach keine künstlichen Eingriffe will. Also Union Berlin scheint was gegen ja, moderne Marken will und TikTok zu haben. Wobei man sich da vielleicht auch überlegen sollte, ob TikTok nicht tatsächlich irgendwann doch die Zukunft ist, ohne das jetzt gut zu finden. Aber vielleicht sollte man nicht zu verbohrt sein.
Naja, klar. Und wenn man sich überlegt, wie viele auch da im Stadion sind, die zum Beispiel genau diese App täglich benutzen, dann und wenn sie das mal wirklich analysieren würden, würden sie sich vielleicht dann auch anders orientieren. Aber so müssen sie jetzt erstmal den Hardliner spielen, weil das ist ja so bei so Traditionsclubs mit einem leichten, ich bin immer erstmal dagegen Ansatz und bis auf Leverkusen sind alle Teams sowieso quasi, die da, also jetzt, die du gerade angesprochen hast, sowieso keine, die unter die ersten vier kommen würden, Stand jetzt, aber wohl auch keine Chancen auf die Playoffs hätten. Aber was ist zum Beispiel mit Borussia Dortmund?
Ja, Aki Watzke, eigentlich auch kein Freund von Playoffs, hat er immer gesagt, aber er wehrt sich trotzdem gegen Denkverbot und sagt, man müsse in alle Richtungen denken und diskutieren und zwar mit offenem Ausgang, also man dürfe sich keiner Idee komplett verschließen.
Ja, also die Liga ist mehrheitlich dagegen, aber die Branchenführer dafür beziehungsweise nicht ganz abgeneigt. Die Fans dagegen wollen wollen davon mal gar nichts wissen. Warum ist das so?
Ja, die argumentieren anders. Also die Kollegen vom SED haben mal bei der Fanvereinigung Unsere Kurve nachgehört und da haben sie eben gehört, dass die Fans sich über neue Spielformate gar nicht viel diskutieren wollen, denn dadurch würden, so Unsere Kurve, nur die tatsächlichen Probleme, die eben zum fehlenden Wettbewerb in der Bundesliga in den letzten Jahrzehnten geführt haben, einfach aus den Augen verloren. Und die müssten endlich angegangen werden. Also es müssten Regularien her, die die Integrität des Wettbewerbs sicherstellen, wird gesagt. Eine gleichmäßigere Verteilung der TV-Gelder müsste gewährleistet sein und es müsste sowas wie ein nationales Financial Fairplay eingeführt werden. Das sind die Forderungen. Die Gehälter im Fußball, die müssten zum Beispiel gedeckelt werden. Und es müsste verhindert werden, dass es zu Mehrfachinvestitionen kommen kann. Und die Vereinigung Unsere Kurve sagt, durch neue Formate und Wettbewerbe würde das nicht passieren. Da würde einfach nur noch mehr Vermarktung und noch mehr Geld in den Fußball kommen.
Na gut, ich meine, da haben Sie natürlich auch ein Stück weit recht, aber bei all den Dingen, die dann eben auch aufgeführt wurden, das sind natürlich auch alles Dinge, die müssen europäisch geklärt werden. Sonst hängt die Bundesliga immer hinten dran, solange wenn die anderen da nicht mitmachen. Und das sieht man ja, dass schon das europäische Financial Fairplay nicht funktioniert. Dann sind wir wirklich bald auch in der Liga praktisch nur noch aus. Und das geht halt auch einfach so ohne weiteres nicht. Aber so ohne weiteres kann auch das ja eh nicht umgesetzt werden und verändert werden. Denn ein neuer Modus könnte aufgrund von bestehenden Verträgen frühestens ab der Saison 25/26 eingeführt werden. Und davor wird sicherlich erstmal ganz lang und sehr breit und sehr kontrovers um die Argumente gerungen. Also da fließt noch viel Wasser die Elbe runter.
Top und Flop.
Top des Tages sind Schwedens und Finnlands Eishockey-Teams, denn die starteten das olympische Turnier mit Siegen. Schweden gewann zum Auftakt der Vorrundengruppe C in Peking gegen Lettland mit 3-2 und Finnland gewann 6-2 gegen die Slowakei. Beide untermauerten ihre Medaillenambitionen, haben die Kanadier übrigens auch gemacht, die haben die deutsche Mannschaft mal sehr, sehr deutlich geschlagen.
Ja, und das in den ersten Minuten schon. Wenn es da also nach den ersten 5 Minuten 3-0 steht, ja, was willst du denn dann machen? Also, das war eine kleine Lehrstunde, aber es ist noch nicht zu spät fürs deutsche Team. Flop des Tages sind die angedachten Marathon-Startzeiten bei der Leichtathletik-Europameisterschaft in diesem Jahr in München, denn die sollen am späten Vormittag am 15. August gestartet werden. Und dagegen regt sich Widerstand von Athletenseite, denn die fürchten ein Hitzerennen und fordern die Startzeiten verschieben zu lassen. Und die Organisatoren wollen sie natürlich unter Druck setzen und haben deshalb eine Online-Petition gestartet.
Stand jetzt
aktuell.
In der Nacht auf Montag, da steht es wieder an, das größte Einzelsportereignis der Welt, nämlich der 56. Super Bowl. Du freust dich schon, ja, in diesem Jahr ausgetragen im kalifornischen Inglewood. Im NFL-Finale, da treffen die Cincinnati Bengals und die Los Angeles Rams aufeinander. Und jetzt kannst du mir, weil du schon so voller Vorfreude bist, mir doch mal sagen, also mir Ungläubigen, der mit dem ganzen Zirkus da ja nicht so viel anfangen kann, worauf muss ich denn bei diesem Spiel Bengals gegen Rams besonders achten?
Ja, muss man sagen, ganz klar auf die Quarterbacks und vor allem, also wenn du mich fragst, vor allem auf einen, weil ich ihn einfach sehr, sehr toll finde, Joe Burrow, das ist der Quarterback der Cincinnati Bengals. Der führte sein Team in der erst zweiten NFL-Saison erstmals seit 1989 wieder in den Super Bowl und das mit wirklich teils spektakulärer Leistung. Im Conference-Finale gegen die favorisierten Kansas City Chiefs zum Beispiel, da hat das Team unter seiner Führung einen 3-21 Rückstand noch zu einem 27-24 in der Verlängerung gedreht. Und dieser Junge, der ist einfach wirklich großartig. Der hat vor 2 Jahren, hat er noch im College gespielt, hat da dort die Heisman Trophy gewonnen. Als bester College-Spieler wurde mit den LSU Tigers dann eben auch Meister. Und natürlich war es die Folge, dass dieser Spieler der Nummer 1 Pick dann der folgenden Saison war. Und da hat natürlich dann haben die Bengals, die vorher das schlechteste Team der NFL waren, das muss man sich auch mal vorstellen, das schlechteste Team. 2 Jahre später stehen die also jetzt im Finale. Das ist schon auch ein Wahnsinn, ja, was ein wirklich guter Quarterback da auch erzeugen kann. Und ja, da gucken wir auf die Rams. Die haben seit Saisonbeginn mit Matthew Stafford einen echten NFL-Veteranen am Start. Und wie es dem seitdem gelungen ist, die Star-Receiver Cooper Kupp und Odell Beckham Jr. zu bedienen, das ist einfach wirklich klasse. Diese beiden Mannschaften waren in diesem Jahr herausragend und haben ganz viele Favoriten weggekickt sozusagen.
Da kommst du ja richtig ins Schwärmen. Aber ja, dann sag mir mal, auf wen sollte ich denn setzen, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Wette da auf den Super Bowl platzieren würde, um dann mein Nichtwissen sogar noch zu vergolden?
Ja, also ich meine, so man hätte so, wie es halt auch eben in anderen Sportarten ist, wo man so gepflegtes Halbwissen hat, hätte man natürlich auf die üblichen Favoriten gesetzt. Aber die Green Bay Packers um Superstar Aaron Rodgers, die sind ja schon raus, in dem Viertelfinale ausgeschieden. Genau wie Tom Brady mit den Tampa Bay Buccaneers, Kansas City Chiefs mit Patrick Mahomes. Also eigentlich genau die drei Mannschaften und die drei Quarterbacks, die alle irgendwie dann im Finale gesehen haben, jeder ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger, aber das war eben so. Favoriten, das waren sie, sie sind alle raus, stattdessen stehen jetzt 2 Außenseiter im Super Bowl, die Bengals gegen die Rams und der Druck, das muss man sagen, liegt beim Gastgeber. Wieso Gastgeber? LA Rams, die kommen aus Los Angeles und spielen in ihrem Heimstadion. Die haben's Finale daheim. Und das ist erst das zweite Team seit den Buccaneers 2021, die den Super Bowl im eigenen Stadion erreicht haben. Und okay, da haben sich die Buccaneers dann auch durchgesetzt. Vielleicht ist das ein gutes Omen, aber es setzt die Mannschaft natürlich massiv unter Druck, denn die wollen's natürlich zu Hause machen und haben auch ein bisschen was gut zu machen, denn der Super Bowl 2019 ging gegen die New England Patriots verloren und das soll endlich vergessen gemacht werden. Cincinnati dagegen hat noch nie einen Super Bowl gewonnen. Die sind natürlich mit Joe Burrow heiß wie Frittenfett. Ich glaube, dass LA Rams, dass die ein bisschen favorisiert sind. Ich bin gespannt, ob Joe Burrow das schafft, diesem Druck standzuhalten, denn das ist wirklich auch ein großer, aber vielleicht liegt darin ja auch genau die Faszination. Deshalb glaube ich, wird's ein großartiges Finale.
Und was fast noch wichtiger ist als das Spiel, für viele ist ja die Halbzeitpause. Wer tritt denn da in der Pausenshow jetzt auf?
Ja, das ist für viele jetzt ein mit der Zunge schnalzen. Die Halftime-Show sieht in diesem Jahr wirklich großartiges Line-up vor, wenn du Rap magst. Eminem, Dr. Dre, Snoop Doggy Dogg, Kendrick Lamar und die R&B-Sängerin Mary J. Blige. Also das ist wirklich, das sind wirklich die Größen und Schwergewichte in dieser Branche, treten da auf. Country-Sängerin Mickey Guyton, die wird die Nationalhymne singen. America the Beautiful wird von R&B-Künstlerin Jenny Aiko intoniert. Also auch das für amerikanische Verhältnisse mega. So wie die ganze Show, die da gemacht wird.
Okay, also für wer es mag. Also lockt mich jetzt auch nicht. Rap und Football, das ist beides so gar nicht meins, aber da hätten sie irgendwas Rockmäßiges machen müssen. Aber ich bin da komplett in der Minderheit, das gebe ich doch auch zu. Und deshalb, für alle anderen ist das wahrscheinlich wirklich die Kombination noch geiler als in den Jahren zuvor. Was aber für viele auch sehr geil ist, immer beim Super Bowl, die Werbespots. Wie teuer sind die denn?
Das ist unfassbar. Also die Werbesekunde ist noch teurer geworden, als sie das in dem letzten Jahr war. Für einen 30-Sekunden-Spot verlangt der übertragene Sender NBC 30 Sekunden 6,5 Millionen US-Dollar, rund 5,5 Millionen Euro. Also 1 Million mehr als im Vorjahr. Und wer das Ganze sich dann anguckt, der sollte mal gucken, welche Unternehmen da werben können und wie lange teilweise die Spots sind und wie aufwendig die gemacht wurden. Da geht's nicht nur um 6,5 Millionen Dollar für 30 Sekunden, sondern da laufen manchmal 1 Minute, 1,5 Minuten. Und das ist also der komplette Werbeetat von manch einem großen Unternehmen wird im Super Bowl dann rausgeballert.
Macht's euch einfacher, investiert bei Stand jetzt, werbt hier, kostet nur einen Bruchteil dessen, aber bringt mindestens genauso viel. Ey, Leute, kommt. Ja,
wir rappen auch, wenn ihr das wollt.
Machen alles, wir machen alles, wir ziehen uns hier sogar aus in der Sendung. Okay. Muss ja keiner sehen, zum Glück.
Ich bin schon ausgezogen.
Das siehst du hier, nackt moderieren.
Ja, genau.
Ja, ja. Aber das, ne, also das lassen wir uns sonst eigentlich nur bezahlen. Aber gut, Super Bowl in Inglewood in der Nacht von Sonntag auf Montag, da steigt die Show. Kickoff ist 0.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit.
Heute in der Sportgeschichte.
Vielleicht schreibt das Finale Geschichte heute vor 8 Jahren. Da hat übrigens eine deutsche Geschichte geschrieben. Skispringerin Karina Vogt auf der kleinen Ruski-Gorki-Schanze.
Als erste Skispringerin überhaupt wurde Vogt damals Olympiasiegerin und das war auch noch dazu eine Riesenüberraschung. Mit einer Medaille hatte sie nämlich selbst nicht gerechnet. Sie hatte natürlich darauf gehofft. Aber auf Gold, daran hätte sie so nicht zu denken gewagt, nicht zu träumen gewagt. Schließlich hat sie bis dato noch nie eine Medaille gewonnen.
Genau, kein Weltcup und gar nichts. Also die war die totale Überraschungssiegerin und dass Frauenskispringen überhaupt olympisch werden konnte, das war auch lange überhaupt nicht gesichert. Also die Funktionsträger im Weltverband hatten sich dem Frauenspringen ja lange in finster patriarchalischem Duktus verwehrt, wie man so schön sagt. Der Ex-FIS-Präsident beispielsweise, der sorgte sich, dass es Skispringerin, Zitat Gianfranco Casper, bei der Landung die Gebärmutter zerfetzen könnte.
Ja, unfassbar, oder? Aber die Skispringerinnen kämpften hart gegen diese unsinnigen Vorurteile an. Kanadische Athletinnen waren zum Beispiel bis vor ein Zivilgericht gezogen, um diese Aufnahme des Skispringens, des Frauenskispringens ins olympische Programm 2010 zu erreichen. Aber das war vergebens.
Ja, Vogt wusste, als sie 4 Jahre später die Früchte dieses Kampfes um Gleichberechtigung dann erntete, was sie den Vorkämpferinnen einfach zu verdanken hatte und feierte einen wirklich historischen Sieg, denn in den Geschichtsbüchern, da wird es für immer heißen, die erste Olympiasiegerin im Skispringen heißt Karina Vogt.
Das bringt das Sportwochenende. Stand jetzt.
4 Tage nach ihrem Olympiasieg im Einzel wird es für Biathletin Denise Herrmann bei den Winterspielen in Peking erneut ernst. Im Sprint über 7,5 Kilometer sind ab 10 Uhr dann also wieder ihre Kräfte, ihr Durchhaltevermögen und da ein bisschen auch eben das Geschick gefragt. Aus deutscher Sicht sind außerdem Vanessa Hinz, Franziska Preuß und Vanessa Vogt mit am Start.
Gesucht wird dann nämlich die Nachfolgerin von Laura Dahlmeier und zu den Favoritinnen gehören unter anderem Tiril Eckhoff und Marte Olsbu-Häuseland aus Norwegen und auch im Skeleton, da wird ein Olympiasieger gesucht und der könnte ja vielleicht aus Deutschland kommen. Christopher Grother oder Axel Jung, die gehen zumindest mit besten Aussichten in den Kampf um die olympische Skeleton-Medaille für Deutschland.
Ja, Weltmeister Grother liegt auf Goldkurs. Der Oberhofer führt nach 2 von 4 Läufen klar vor seinem Teamkollegen Jung und dem mitfavorisierten Chinesen Yan Wengang. Die Entscheidung fällt ab 14.55 Uhr mitteleuropäischer Zeit.
Und Fußball gibt's heute Abend auch noch zum Auftakt des 22. Spieltags in der Bundesliga. Da erwartet RB Leipzig den ersten FC Köln. Anstoß der Tabellennachbarn im oberen Drittel ist 2030.
Ja, und am Wochenende geht es dann weiter mit dem ganz gewöhnlichen Bundesligaspieltag, der zugegebenermaßen unter diesen Winterspielen so ein kleines bisschen hinten runterfällt, aber der ein oder andere von euch wird sich ja trotzdem schauen. Und im Finale der Clubweltmeisterschaft treffen am Samstag Chelsea und Palmeiras aufeinander.
Kollegen von Sport 1, die übertragen und alles rund ums Sportwochenende, um den Sporttag, kriegt ihr natürlich beim Sportradio Deutschland. Ganz aktuell kriegt ihr da alles geliefert, alle 15 Minuten mit frischen Newsblogs und natürlich auch ganz vielen Experten aus dem meinsportpodcast.de Universum im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
Hoch die Hände, Wochenende. Wir sind Montag früh, 7.07 Uhr wieder für euch am Start. Ich hoffe, ihr habt Lust, habt ein tolles, habt ein sportliches Wochenende und seid uns treu. Und natürlich mein Sportpodcast.de, dann könnt ihr das ganze Wochenende über weiter hören und uns dann wieder im Podcatcher eurer Wahl oder eben auf mein Sportpodcast.de.
Nach dem Motto Sport für die Ohren rund um die Uhr, das liefern wir euch frei Haus. Klickt euch einfach mal durch. Bis Montag. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus, uns Flair der Ringe nicht vergessen, jeden Tag.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.